Herausforderungen und findet auch schön, aber es ist noch mehr um uns herum und es ist manchmal auch bedrohlich, so geht mir es. Es ist für mich manchmal bedrohlich, was in der Welt vorgeht, was in unserer Gesellschaft vorgeht. Und auch im Anbetracht dessen, dass morgen zum 75. Mal die Befreiung Auschwitz als Gedenktag, ich will nicht gefeiert, weiß man nicht, ob man sowas feiert, aber dass man nochmal darauf hinweist. Barmherzigkeit, das scheint so ein zartes Pflänzlein zu sein, was immer wieder gegossen und gepflegt werden muss. Und wenn nicht von uns. Ja, wenn nicht von uns. Also ich habe da meine Gedanken in diese Predigt hineinfließen lassen und man darf die Predigt gerne prüfen und natürlich auch nachlesen. Ich bin ja nicht unfehlbar. Okay, fangen wir an. Der barmherzige Samariter. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Übrigens, das ist die Ausgangsfrage. Nicht, sag mir, wer ist mein Nächster, was man immer so ganz schnell mit dem barmherzigen Samariter in Verbindung bringt. Das ist die Ausgangsfrage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Man muss auch sagen, das ist vor Ostern gefragt, ne? Von einem Gesetzeslehrer, von einem, der sich eigentlich auskennen sollte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Könnte man sagen, ganz schön frech, ne? Weiß doch selber. Wissen wir manchmal auch selber, ne? Lies doch nach. Er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ja, du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Noch nicht weitergehen. Ein Schriftgelehrter kommt also dazu und fragt nach dem ewigen Leben. Eigentlich ist das die Kernfrage. Das ist doch eine wunderbare Frage. Und er fragt ihn, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Wie erlange ich denn das? Erzähl mir von Gott und ich spreche hinterher das Übergabegebet. Das wäre zu wünschen. Ne? Das ist so einfach. So hätten wir es auch gewünscht, als Facebook-Einsatz unten auf dem Hallplatz. Die Leute kommen, hören von uns und dann, ja, was, ewiges Leben? Bitte hinten anstellen. Ich will zuerst da sein. Ja? Wow. Jetzt hast du die zweite Folie dran setzen. Ja. Aber so war es eben nicht. Da kam niemand danach, oder kamen nur wenige, die danach gefragt haben, wenn überhaupt konkret danach. Wir könnten erklären, wie das mit der Lebensübergabe ist und dem Wandeln, dem Glauben und der Taufe und alles. Ich hoffe, könnt ihr das? Könnt ihr auf diese Frage Antwort geben? Wenn jemand kommt und fragt, hey, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Ja, da kommt doch mal am Sonntag vorbei. Wir haben da einen Pastor und wir haben noch Älteste und ein paar ganz fromme Leute. Die könnt ihr das erklären. Aber eigentlich müssten wir das alle erklären können. Wie ist das mit dem ewigen Leben? Aber wir dürfen uns auch selber fragen, was ist uns die Ewigkeit wert? Was bedeutet das selber für mich, Ewigkeit haben? Ich habe das Versprechen, nach diesem Tod bei Gott zu sein, in einem tollen Himmel. Das Leben geht weiter. Ich habe so als Himmel, ne? Jeder weiß, das ist nicht dieser Himmel. Ich glaube, da war ein russischer Astronaut, der flog zum ersten Mal mit der Rakete hoch und hat dann gelästert, hey, ich bin da oben im Weltall, aber ich sehe keinen Gott im Himmel. Also, aber ist einfach schön. Und so soll es ja auch dort sein. So haben es auch Menschen wiedergegeben, die ein Nahtoderlebnis hatten, also Christen, die gesagt haben, wir wollten eigentlich gar nicht mehr zurückkommen, wir wollten dort bleiben. Also die Ewigkeit, das heißt, in Gottes Nähe zu sein. Was macht das mit mir? Setzt das uns frei? Macht das uns handlungsfähig? Fühlst du dich erlöst? Erlöste Menschen wirken doch anziehend, oder nicht? Das heißt ja nicht, du musst anziehend wirken. Ich weiß noch, Arne hat gesagt, keiner darf mit dem Mundwinkel nach unten rumlaufen. Alle müssen immer schön lächeln, Arne Elsen. Das will ich gar nicht verlangen, aber wäre das nicht eigentlich so die Folgeerscheinung? Du bist erlöst, du darfst mal später bei Gott sein. Ja, super toll, und ich laufe herum. Vielleicht war das auch ganz am Anfang, als du dein Leben übergeben hast. So war es bei mir. War eine furchtbare alte Stiftskirche in Backnang. Dort habe ich mein Leben übergeben. War das eine Pro-Christ-Veranstaltung oder nee, das war eine Jans-Team-Veranstaltung. Im Nachhinein war das ein erztraditionell komische Sache, aber trotzdem, Gott hat mich erreicht und ich bin heimgeschwebt. Ich war richtig high. Wow, ja, ich bin frei. Und wenn andere Menschen dann Christen sehen, dann müssten sie doch eigentlich auch nach Gott fragen, so ganz spontan, aber das ist nicht so. Menschen fragen nicht einfach danach, so wie dieser Gesetzeslehrer. Sie glauben entweder nicht, dass nach einem ewigen Leben bei Gott, oder sie misstrauen den Überbringern vielleicht der guten Nachricht. Das sind so fromme Leute. Entweder sind sie ein bisschen spinnig, oder sie sind furchtbar spießig. Oder. Ne? Also man kann es ja niemandem auch recht machen. Aber, oder es gibt Leute, die einfach an gar nichts glauben. Die glauben, na gut, Schluss aus, fertig. Das war's dann. So mit allem. Die Frage nach Gott aber ist in der Regel immer auch eine Frage danach. Und gerade dann, wenn uns ein nahestehender Mensch stirbt, dann kommen wir immer wieder auf diese neue Frage. Was kommt danach? Wo befindet sich jetzt diese Seele? Letztes Jahr war ich auf 4 Beerdigungen. Und da fängt man wirklich an zu überlegen, wo ist dieser Mensch jetzt? Wo ist diese Seele jetzt? Klar kannst du sagen, ja, wenn sie geglaubt hat, die Seele, dann ist sie jetzt bei Gott. Was ist aber mit den Ungläubigen? Ist sie nicht bei Gott? Wie ist das jetzt eigentlich? Verloren? Und wenn verloren, dann ist es eigentlich schrecklich. Was macht es mit mir? Aber wir haben eine gute Nachricht. Wir haben ein Evangelium. Ist es nicht wert, dass auch alle anderen Menschen davon erfahren? Doch selbst wenn, dann rufen die auch nicht Hurra und füllen Kirchen und Gemeinden. Das Gleichnis vom Sämann, der ich dann ja wäre, ein Sämann, heißt es ja deutlich, dass ein Teil auf den Boden fällt, da tut sich nichts. Und ich finde es gut, dass es dort beschrieben wird, denn ich kann ja nicht die ganze Welt retten. Es geht nicht, dass ich überall bin. Das ist schade, aber es entlastet mich ungemein, auch vor einer geistlichen Überforderung. Was aber, wenn wir doch Einfluss darauf haben könnten, dass die gute Botschaft attraktiv, also anziehend, realistisch und aktuell wäre? Wenn Christsein bei vielen nicht diesen Muff von 2000 Jahren besäßen, nicht befürchten müssen, der will mich nur überzeugen, der will mir ein sündiges Gewissen einreden, um mir danach die Erlösung zu predigen. Ja? Ich meine, dass ich übertreibe, ja, das tue ich natürlich, aber viele denken so über Fromme, über Gläubige und über Kirchen. Die Beispielgeschichte vom barmherzigen Samariter spielte zwischen zwei frommen Männern, einem Schriftgelehrten und Jesus. So eine Situation finden wir noch an anderer Stelle. Einmal war es der Nikodemus. Der fragte jetzt nicht nach einem ewigen Leben, sondern der fragte, wie kann es sein, dass wiedergeboren wird. Ne? Und dann hat Jesus erzählt, das war eine geistliche Ebene. Du kannst nur wiedergeboren werden, wenn du den Geist bekommst und der Geist weht, wo er will. Und das andere war der reiche Jüngling. Und das sehe ich als eine Parallelgeschichte, als ein Beispiel, so eine Beispielgeschichte. Da wird ein reicher, an einer Stelle heißt er Jüngling, an einer anderen Stelle heißt er ein reicher Oberster, angegeben und fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und ihr kennt ja die Antwort. Du sollst wieder Gottes Gebote halten und all das, was damals üblich war. Na, habe ich ja getan. Ich bin im Reinen, ich bin aus dem Schneider raus, meinte er. Tja, aber vertrau auf Gott und nicht auf deinen Reichtum. Verkauf alles, was du hast und spende es den Armen. Und das setzt Christsein an, das setzt Jesus selber an. Also das geht nicht nur um Gebote halten, sondern es geht immer nach außen hin. Christsein ist immer auch eine Bewegung nach außen hin. Und das finde ich toll. Also zurück nochmal zu unserem Schriftgelehrten. Einer also, der mit dem Alten Testament vertraut war. Seine Frage nach dem ewigen Leben war nicht ganz aufrichtig, denn er wusste das ja schon aus seinen Schriften, aber er wollte Jesus auf die Probe stellen. Also was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und manchmal stellen wir auch solche Fragen. Eigentlich wissen wir es doch. Wir haben das gelesen, also zum Beispiel diese Geschichte kennen wir doch von ganz früher schon. Eigentlich wissen wir es. Doch wir wollen es aus einem Mund hören. Gibt es eine Variante? Gibt es etwas Neues? Oder liegt der andere meiner Meinung nach völlig daneben und ich habe recht? Jesus versteht die unlautere Absicht des Schriftgelehrten und stellt deshalb die Gegenfrage. Tja, was steht denn im Gesetz? Offensichtlich möchte er den Mann mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und er antwortet, wir haben es gerade eben gelesen und gehört, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Aha, wie dich selbst. Liebst du dich? Ich meine, Selbstliebe ist natürlich etwas anderes als selbstverliebt sein. Jeden Morgen in den Spiegel gucken und sagen, ach, das ist Gottes Musterausgabe. Schaut mich an. Aber schaut nur einer rein, das ist schade. Ich hatte mal Haare, aber dafür könnte ich einen Bart tragen. Ja? Also dieses Selbstverliebtsein, das ist Narzissmus, das meine ich nicht. Aber wer sich wirklich selbst angenommen hat, der kann auch austeilen, also der kann auch andere lieben. Weißt du, dass Gott dich liebt? Das hören wir immer so, ne? Und trotzdem, das ist eine ganz zentrale Frage. Weißt du, dass Gott dich liebt? Wer sich von Gott geliebt fühlt, der könnte eigentlich Bäume ausreißen. Also ich fühle mich von Gott geliebt, obwohl und manchmal auch gerade weil, aber trotzdem, ich fühle mich angenommen. Und das finde ich toll, das trägt durch, auch wenn es mal dicke kommt. Weißt du, dass er dich angenommen hat und dass er dich an seiner Seite haben möchte? Dass er immer auf dich wartet, auch heute? Können wir jetzt den Smiley mal bringen? Ja, Smiley, also das bin ich, ohne Haare. Und ich und mein Gott. Ne? Das ist häufig bei Christen so, ich und mein Gott, das ist klar. Es ist wichtig, dass du mit Gott im Reinen bist. Es ist wichtig, dass du in engem Kontakt zu Gott bleibst, ich und mein Gott. Gottes Liebe geht aber weiter und das macht das Christentum, nämlich den Glaube an Jesus, so großartig. Gott denkt an alle Menschen. Können wir die so mal, jetzt kommen sie. Yep. Um uns herum sind noch Menschen und da gibt es Menschen, die ich gern habe, Menschen, die ich weniger gern habe. aber das sind unsere Mitmenschen. Und mit denen hat Gott vielleicht schon was getan, vielleicht auch noch nicht. Gott denkt an alle Menschen und er weist darauf hin, dass wir auch einen liebenden Auftrag haben. Nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gut, dann tue es. Damit wäre dieses kurze Gespräch zu Ende, jetzt auch die Predigt. Der Nächste bitte. Kennt ihr den Witz vom Arzt? Kommt ein Patient zum Arzt und sagt, Herr Doktor, man nimmt mich nicht ernst. Der Nächste bitte. Ich weiß, aber fiel mir da nichts Besseres ein. Eigentlich bin ich ja froh, dass der Schriftgelehrte nicht locker lässt, dass die Geschichte weitergeht. Denn dadurch erfahren wir mehr von Gottes Charakter, wie er denkt und uns sieht. Wer ist denn mein Nächster, fragt der Schriftgelehrte. Und jetzt kommt sicher eine Auflistung, wer mein Nächster ist und wer nicht. Hoffentlich gibt es viele Ausschlüsse, denn dann ist meine Zielmenge etwas kleiner geworden. Und irgendwie fühle ich mich mit dem Schriftgelehrten verwandt. Wir beide wissen eigentlich, was Gott hat verschriftlichen lassen in der Bibel. Und doch fragen wir immer wieder nach, kann es wirklich so sein? Meinst du auch wirklich mich? Denkst du da tatsächlich auch an die? Vielleicht an so Leute, die wir nicht so sympathisch finden? Und dann kommt die Samaritergeschichte, die jeder kennt, auf die ich aber nur ganz kurz eigentlich gar nicht eingehen möchte. Aber sie gehört dazu. Darauf erzählte Jesus nämlich folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Und genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Und dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Ich weiß, da wurde schon viel über den Leviten und den Priester gesprochen und sowas, aber das ist mir heute gar nicht wichtig. Wer zum Schluss, und jetzt geht es noch weiter. Machst du weiter, Manuel? Und da fragt nämlich Jesus, und diese Gespräche sind mir viel wichtiger als jetzt die Geschichte, weil die kennen wir ja. Weil, was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Mitmensch wird hier vom Nächsten, also übersetzt. Mitmensch und Nächster. In dieser neuen Genfer Übersetzung. Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Wer zum Schluss da hier gut zugehört hatte, stellt fest, dass die Frage nach dem Nächsten ungewöhnlich ist. Und wer von mir sonst überlesen wurde. Jesus fragte den Schriftgelehrten, wer von diesen dreien ist deiner Meinung nach der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Und jeder denkt, der Nächste war der, der im Dreck gelegen ist. So kam es mir vor, der verwundet war. Ich musste ihm helfen, das ist mein Nächster. Achtung, bung, Verletzter, man darf nicht dran vorbeifahren, sondern man hat die Pflicht zu helfen. Das ist ein deutsches Gesetz. Nee, Jesus fragt gerade andersrum. Wer ist mein Nächster? Können wir mal geschwind gucken? Nächster, ja, wer ist mein Nächster? Hier, ne? Die Frage hier ist schnell beantwortet, wer der Nächste ist. Wer daneben sitzt. Fand ich nett. Frösche. Und da musste der Mann sagen, der Schriftgelehrte musste sagen, hey, der Samariter, das ist der Nächste. Und dann machst du es auch so. Machst du so wie der Samariter. Da war der Schriftgelehrte, dieser oberste Priester war da ziemlich auf den Kopf gestoßen. Ich muss das so tun wie der Samariter. Das dreht die Sache ein bisschen um. Naja, können wir denken, ist doch egal. Hauptsache ist doch, dass dem verletzten Mann geholfen wird. Wir sollen anderen helfen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt aber mehr. Der Schriftgelehrte soll den Samariter lieben wie sich selbst, denn dieser ist doch der Nächste in diesem Stück. Hat nun Jesus dem Schriftgelehrten doch noch eins reingewirkt? Nein, das nicht, aber er hat ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Er musste sehen, jawohl, ich darf nicht nur denen helfen, die mir nahestehen, sondern jetzt hätte ich auch dem Samariter helfen müssen. Kurzum, es ist von Gott eine Zumutung. Doch genau darin liegt das Sahnehäubchen des Christseins. Neben der Liebe zu Gott, die für Außenstehende entweder nicht sichtbar oder begreifbar ist, ist doch die Liebe zu den Mitmenschen erkennbar, sichtbar. Das ist die Visitenkarte der Christen, und zwar weltweit. Weltweit. Christen leben nicht immer nur für sich in kleinen, frommen Inselchen, sondern sie gehen auseinander. Wir haben hier bei dem Willow Creek Kongress, also die Übertragung hier. Man kann sich noch anmelden. Es soll sogar noch besser sein als dort vor Ort, weil es dort immer so eng zugeht und hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Und auch wenn man die Bühne dort tatsächlich live sieht, also die Sprecher sind ungefähr so groß gefühlt und man sieht sie dann trotzdem über die Leinwände dann viel größer, so wie hier dann auch. Dort wird immer wieder hervorgehoben, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Weil sie nicht für sich bleibt, sondern weil sie ausstrahlt. Geschichtlich gesehen, ist das meins hier oder ist das deins? Geschichtlich gesehen haben sich aus diesem christlichen Glauben, aus diesem christlichen Gedanken diese Rettungsorganisationen gebildet. Ja, so, Deutsche Rote Kreuz. War eigentlich ausschlaggebend für, dass man, jetzt habe ich irgendwas hier, Johannes, da hat sich irgendwas laut gemacht, könnte es sein? Ne? Ist okay? Ja, das Rote Kreuz hat sich damals zur Aufgabe gemacht, die Verletzten auf dem Schlachtfeld zu retten, also zu versorgen. Das war vorher nicht normal. Arbeiter-Samariter-Bund oder überhaupt diese ganzen Organisationen, die helfen wollen. Ob sie jetzt einen gläubigen Hintergrund noch haben oder nicht, das mag mal dahingestellt sein, aber das zeigt, dass das Christsein Wirkung gezeigt hat. Es ging raus. Und auch heute sind wir Christen gefragt, entweder einzeln oder als Gemeinde. Wir unterstützen die Schule in Bangladesch. Das ist eine Hilfe. Wie wollen die Leute aus ihrer Armut herauskommen, wenn man ihnen nicht hilft? Offensichtlich ist das Land nicht in der Lage, für seine Leute zu sorgen. Also ist es ein Segen, dass Christen von außerhalb helfen. Und genauso ist es in anderen Ländern auch. Ja, das verpufft doch alles, das hat doch gar keine Nachhaltigkeit. Mag sein. Aber Jesus sagt, geh und tue dasselbe. Ich habe den Vortrag von Gabi Wendland noch im Kopf und die berichtet, dass durch die deutsche Gesetzgebung bezüglich der sexuellen Dienstleisterinnen, sprich Prostituierten, der Menschenhandel in Deutschland einen Höhepunkt erlebt. Das war nicht so geplant, aber nun ist es Realität. Und wer dabei war und hat die Gabe gehört, der weiß, diese Prostituierten sagen, wir hoffen auf die Christen. Wir hoffen auf die Christen. Dass so viele Aussiedler und Flüchtlinge nach Deutschland kamen, hat die Bevölkerung erschreckt. Und jetzt kommen wir zu diesem gesellschaftlichen, zu dieser Auswirkung. Die Nation scheint tief gespalten zu sein, denn die Furcht vor den Fremden, die zu Hunderttausenden kamen, hat Wasser auf die Mühlen der Populisten gelenkt. In ihren Reden und Aktionen kann ich jedoch die Liebe Jesu nicht erkennen. Ich mag jetzt nicht auf die einzelnen Parteien oder sonst wo eingehen, aber wenn dann eine Organisation sagt, also wir wollen Europa und Deutschland, das abendländische Deutschland vor Islam schützen oder die christlichen Werte verteidigen, dann muss ich sagen, hey, da habt ihr den falschen Weg eingeschlagen. Das ist nicht die Liebe, von der Jesus spricht. Da wird für uns die Frage ganz aktuell, sind denn die Flüchtlinge, die jetzt in unser Land gekommen sind, etwa unsere Nächsten? Wie können die unsere Nächsten sein? Die kommen doch von weit her. Gehören die nicht zu uns und sind auch ganz anders als wir und bereiten uns doch große Probleme? Dass der von Gott gesetzte Staat das Recht hat, über Asyl und Leistungsgewährung zu entscheiden und es auch reichlich Probleme und Missbrauch gibt, darf aber keinen negativen Einfluss auf mein persönliches Verhalten gegenüber einem vor mir stehenden Flüchtling haben. Nüchternheit und Zügeln negativer Emotionen und die Barmherzigkeit ist gefordert. Die gewalttätigen Aggressionen gegenüber Flüchtlingen und anderen sind zutiefst unchristlich. Also da kann man über Asylrecht denken, wie man will. Ich mag das auch nicht in ein kleines Kästchen reinsetzen. Aber wir haben einen Mitmenschen vor uns. Der ist jetzt da. Wie wäre das denn gewesen damals an der Grenze Bayern runter nach Österreich, wenn wir sagen können, stopp, nicht, jetzt kommt zwar der Winter, aber nö, ihr kommt ja nicht rein. Was sollen denn die Seenotretter auf dem Meer sagen, wenn ein Schlauchboot voller Flüchtlinge vor ihnen ist, mit Kindern und Frauen und Männern? Hey, nee, wir nehmen euch nicht auf. Wenn sich das rumspricht, dass ihr ertrunken seid, dann kommen weniger Flüchtlinge. Mag sein, dass das stimmt, aber den Leuten vor Ort, das nutzt das nichts. Ist das Nächstenliebe oder ist das keine Nächstenliebe, wenn man sie aufnimmt? Klar, wir wissen selber, wir müssen die Ursache vor Ort, muss man angehen. Und nicht nur in Deutschland ist das so, ganz Europa und auch Amerika ist durchgeschüttelt geworden. Eine notwendige Einheit und Solidarität ist in weite Ferne gerückt. Es ist menschlich, klar, dass man sich vor Fremden und einem anderen Glauben und eine andere Kultur, die eine andere Kultur gewöhnt sind und nicht mal richtig Deutsch sprechen können und überhaupt so sind, wie sie sind, und dass man sich fragt, wie soll das gehen? Und was macht das mit mir? Aber ich bin überzeugt, dass Gott durch große Ereignisse in der Geschichte spricht. Puritaner sind wegen Verfolgung und Ausgrenzung nach Amerika ausgewandert. Und da haben sie die ersten großen Siedlungen erreicht. Nur mal, um so ein paar historische Punkte zu nennen, wo Gott wirkt. Der Staat Israel hat Gott aus den Aschehäufen der KZ-Krematorien entstehen lassen. Vielleicht wäre das sonst gar nicht Realität geworden. Es war schrecklich. Aber Gottes Plan schreitet voran. Israel ist real, heißt es, ne? Immer so schön. Israel ist real. Nach der Katastrophe und Not, die aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, haben sich ehemalige Feinde zu einer demokratischen europäischen Vereinigung zusammengeschlossen. Und die ist gerade in Gefahr. Nicht immer waren Christen hilfreich zur Stelle. Nein, es reicht hier nicht für ein großes Denkmal. Doch betende und demonstrierende Christen in der ehemaligen DDR haben gewaltlos mit ihren Mitmenschen das kommunistische Regime zur Aufgabe gezwungen. Das ist, wenn Christen in Aktion treten und wenn Gott seinen Plan weiter voranschreiten lässt. möchte noch ein paar Bibelstellen mal nennen, bevor ich so zum Schluss komme. Ich will nämlich nicht über 30 Minuten, das sind wir schon, hinauspredigen. Ein paar ermutigende Stellen. Ich will ja nicht sagen, hey, jetzt geht mal raus und macht mal. Ja, ich komme dann vorbei und schaue mal nach. Nee, das muss Gott auch wirken. Paulus von Tarsus schreibt den Wert in Galater 5, denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Also, wir sind jetzt nach Ostern. Boah, also, das ist nicht nur ein bisschen Pille-Palle, das mit der Nächstenliebe, sondern, hey, da ist Sprengstoff drin. Könntest du das nächste bringen? Im Alten Testament steht, wer den Herrn fürchtet, der wird auch gute Freundschaft halten. Und wie er ist, so wird auch sein Nächster sein. Das heißt, es macht Beispiel. Da können wir Vorbild sein. Schließe von dir darauf, was dein Nächster gern oder ungern hat und bedenke alles, was du tust. Ja? Das wollte ich ganz zum Schluss aufheben, aber das können wir mal lassen. Ich möchte noch mal einen Realitätsbezug bringen zum Thema Solidarität. Und das gehört ja unweigerlich zu diesem Thema dazu. Der Berliner Soziologe Heinz Bude sagt in einem Interview, das im HT vom 4. Januar 2000 hier veröffentlicht wurde, ich sage ja, wenn man eine Predigt vorbereiten soll über einen längeren Zeitraum, dann hat man eine andere Brille auf. Und da habe ich gedacht, boah, genau das ist es. Es gibt eine Sehnsucht nach Solidarität, schreibt er in seinem Buch. Und das Buch heißt Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Da dachte ich, naja, so neu ist diese Sache ja nicht. Ne? Die ist schon 2000 Jahre alt. Da sagt Heinz Bude, Vertrauen statt Misstrauen, Großzügigkeit statt Egotrip und ein Projekt, hinter dem sich die Gesellschaft versammelt. All das bräuchte die Republik für eine gute Zukunft. Solidarität, das ist ein Teil nur von Nächstenliebe. Aber es ist interessant, dass Menschen eben danach lechzen zum Thema, wir sind die Hoffnung der Welt. Sie fragen danach. Und deutlicher kann man es fast nicht mehr machen. Zu Solidarität gehört auch eine gewisse Großzügigkeit. Das heißt, nicht immer zu fragen, was kriege ich denn zurück dafür? Was Deutschland lange ausgezeichnet hat, war das hohe Vertrauen in der Gesellschaft. Verhandlungspartner haben sich trotz unterschiedlicher Interessen vertraut, ob in der Arbeitswelt, in der Politik oder in der Wirtschaft. Inzwischen schwindet dieses gegenseitige Vertrauen. Das hat was damit zu tun, dass die Gesellschaft sich gespalten hat. Ja? Wir kommen, und das hat was damit zu tun, wie wir mit den Fremden umgehen. Oder, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, dieser Zustrom hat was mit dieser Gesellschaft gemacht. Eben diese Angst. Und diese Angst, die wird hier abgebildet. Stattdessen wächst das Misstrauen. Was bleibt für mich? Mit einer solchen Haltung gehen unsere Stärken und Talente verloren. Das fragen wir oft, wenn es dann heißt, was? Wir sollen anderen helfen? Und jetzt kommt ein ganz tolles Beispiel. Wenn Sie auf einem Flughafen sind und dringend auf die Toilette müssen, sollten Sie Ihren Koffer dem Menschen anvertrauen, der auf den ersten Blick am wenigsten vertrauenswürdig aussieht. Möglichst so wie ein Samariter, ne? Ja. Wenn Sie dieser Person Ihren Koffer geben, wird garantiert nichts damit passieren, die Person wird überwältigt sein von Ihrem Vertrauen. Um diesen Effekt geht es. Tja, und da braucht man Mut. Klar, aber wer außer Christen sollte denn, oder wenn wir Christen nicht diesen Mut aufbringen können, eben weil wir erlöste Menschen sind, weil wir die Ewigkeit im Rücken haben. Deshalb ist das für Christen doch eher möglich. Und er fragt, ist das nicht eher Empathie? Nein, wir müssen uns nicht verstehen. Also wir beide, der Nächste und ich, sage, interpretiere ich. Und ich muss auch niemanden nett finden, um mit ihm solidarisch zu sein. Solidarität meint, dass etwas Drittes wichtig ist, das wir gemeinsam teilen. Solidarität beweist sich auch im Einstehen für Leute, die man gar nicht kennt. Man greift sich unter die Arme und wird gemeinsam stark. Komisch, ne? Das hört sich an wie eine Predigt. Ja, aber das sind, hey, die Gesellschaft fragt nach einer Antwort auch von uns Christen. Und ich sage nicht, du musst das tun, sondern ich sage, wir sind befreit, es tun zu dürfen. Ja? Wir sind in der Lage. Gott hat uns dazu ausgestattet, dass wir es tun können. Und ich mag niemandem ein schlechtes Gewissen machen und sagen, jetzt mach mal. Machst viel zu wenig. Aber wenn du dich fragst, kann ich das? Ja, du kannst das. Soll ich das? Ja, Gott hat dir den Auftrag gegeben. Ja, aber bringt das überhaupt was so im Großen und Ganzen? Scheißegal. Tut mir leid, jetzt, ne? Aber das ist nicht die Frage hier, sondern geh und tu es ebenso. Und mit diesem Satz möchte ich schließen. Wenn uns Jesus nämlich auffordert, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, dann fordert er uns gleichzeitig auf, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir können nicht die Welt retten. Aber wir können dem Hass und dem Misstrauen mit Gottes Liebe entgegentreten. Und wir können beten. Beten, dass Gottes praktische, reale Liebe diesem Elend Einhalt gebietet und auch unsere Gesellschaft verändert. Denn auch er sagte über sich selbst, ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Offensichtlich braucht diese Welt uns Christen. Was also tun? Gebe uns, Herr, einen wachen Geist und lasse Gelegenheiten erkennen, wo wir Jesu Forderungen nachgehen können, die da lautet, so geh nun hin und handle ebenso. Amen.